Guten Abend, ich begrüße alle herzlich, die hier sind und auch die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir kommen heute zu 2 Timotheus 2 und zwar lesen wir ab Vers 24. Darf ich bitten, zunächst mal einfach 24 bis 26.
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, deren Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen.
Danke. Wir haben Vers 24 schon längst behandelt. Und zwar damals, als wir Kapitel 2, Vers 14 betrachtet haben. Liest du gerade nochmals den Vers, Sven, bitte.
Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist.
Ja, und damals haben wir gesehen, dieser Befehl, nicht Wortstreit zu führen, logomacheo auf Griechisch bedeutet logo, Wort, mit Wort, mit Worten Krieg führen. Und das geht gar nicht. Und das wird auch hier nochmals wiederholt, ein Knecht des Herrn, Vers 24, aber soll nicht streiten. Und das ist dann einfach das Wort Machomai, wo eben Krieg drin steckt, nicht Krieg führen. Das geht gar nicht. Aber es wird dann doch gesagt, dass er auf die Probleme schon eingehen muss. Aber die Art und Weise ist entscheidend. Milde. Zweitens lehrfähig und duldsam. Das haben wir alles damals gesehen. Die Art und Weise, wie man eben das Wort in einer Auseinandersetzung weitergibt, ist entscheidend. Und dann Vers 25, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Auch das zeigt diese innere Haltung. Sanftmut ist ja eine besondere Eigenschaft von welchem Mann in der Bibel?
Mose.
Kein Mann so sanftmütig wie er auf der Erde. Damals. 4. Mose 12 sagt das. Und er wurde auch massiv angegriffen. Gerade in 4. Mose 12. Und zwar von Miriam und von Aaron. Aber er blieb eben sanftmütig. Er hat keinen Krieg gemacht. Und Gott hat sich dann für ihn eingesetzt. Aber was wir noch nicht angeschaut haben, dieser Titel, ein Knecht des Herrn, ist etwas ganz Besonderes. Sieht man vor Herr, in der Elberfelder ist der Artikel kleiner gedruckt, um anzudeuten, hier steht Herr ohne Artikel. Was bedeutet das? Ganz speziell, Kyrios ohne Artikel im Neuen Testament. Ja, der Allerhöchste, das ist quasi der Ersatzname für den Eigennamen Gottes, für Yahweh. In der Synagoge weltweit, wenn der Chazan das Alte Testament singend vorliest, immer wenn der Eigenname kommt, im Text 4 Konsonanten, Yud, Hei, Vav, Hei, J-H-W-H, dann liest man nicht Yahweh, sondern aus Ehrfurcht Adonai. Und Adonai im Neuen Testament, im griechischen Neuen Testament, ist dann eben Kyrios. Manchmal auch Kyrios mit Artikel, aber ganz typischerweise, wenn aus dem Alten Testament Verse zitiert werden, wo Yahweh drin vorkommt, im Neuen Testament ganz typisch Kyrios ohne Artikel. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Ein Knecht des Herrn, das ist ein Knecht Yahwehs. Ein Knecht von Adonai. Und das ist ein Titel
Jesu Christi.
Ja. Des Herrn Jesus, des Messias. Es gibt ja in Jesaja wie viele Gedichte? 5 Gedichte über den Evet Adonai, den Knecht des Herrn. Das ist Jesaja 42, Jesaja 49, 50, 53, aber beginnen 52, 13. Und 61, ja. Die 5. Der Jesus ist der Evet Adonai. Übrigens, das Volk Israel auch. In ganz vielen Kapiteln, aber so dazwischen geflochten, zwischen diese 5 Gottesknechte des Messias, wird das Volk Israel auch als Evet Adonai vorgestellt, aber ein Knecht des Herrn, der sündig ist und der blind ist und der nicht achtet auf das Wort des Herrn. Das ist Israel, das Volk, das den Auftrag hatte, Zeuge für den wahren Gott zu sein, aber in dieser Aufgabe versagt hat. Wir können ganz kurz aufschlagen, um das zu sehen. Das ist nämlich ganz interessant. Jesaja. Also der Gottesknecht Israel, das findet man schon in Kapitel 41, ab Vers 8. Dann 42, ab Vers 18, bis und mit Kapitel 43. Und dann Kapitel 44, 45 und auch wieder 48, Vers 20. Und ich möchte aber speziell aufschlagen. 42, Vers 18. Liest du da zwei Verse, Sven?
Hört, ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Wäre es blind als nur mein Knecht und taub wie mein Bote, den ich sende? Wäre es blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn?
Noch Vers 20, bitte.
Du hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht.
Ja, was ist das für ein Knecht des Herrn? Ein schlechter Knecht des Herrn. Israel hätte Zeuge sein sollen. Übrigens in Kapitel 43, Vers 10, liest du es auch noch dazu? Da geht es auch um Israel, den Knecht Gottes.
Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin.
Genau. Also, meine Zeugen sollten die Israeliten sein. Aber sie haben darin versagt und Gott sagt von diesem Knecht, er ist blind. Und er hat vieles gesehen, aber es nicht beachtet. Mit offenen Ohren hat er nicht auf Gottes Wort gehört. Und darum ist es so wichtig, nicht wahr? Orthodoxe Juden, die sagen heute meistens, Jesaja 53, der Knecht des Herrn, der da in seinen Leiden beschrieben ist, das ist nicht Jesus Christus, sondern das ist das Volk Israel. Jesaja 53 sagt, der Knecht des Herrn leidet für die Sünden anderer. Aber in Jesaja 53 wird er beschrieben als vollkommen, sündlos. Nie ist Trug in seinem Mund erfunden worden. Das ist nicht das Volk Israel. Das Volk Israel ist schon der Knecht des Herrn, aber der Blinde, der Schuldige. Und darum heißt es dann auch in Jesaja 53, dass er, der Knecht des Herrn, der sündlos ist, er leidet für das Volk. Jesaja 53, Vers 8, am Schluss heißt es, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und da wird also der sündlose Knecht des Herrn wird in Kontrast gestellt zu dem sündigen Knecht des Herrn, Israel, mein Volk. Also kann der leidende Knecht in Jesaja 53, das kann nicht Israel sein, denn er leidet ja für das Volk. Und er kann nicht Israel sein, weil er ist sündlos, er ist vollkommen. Aber Israel hat viel Schuld auf sich geladen und braucht Vergebung. Der Knecht des Herrn braucht Vergebung durch den Knecht des Herrn. Und jetzt, worauf ich hinaus wollte, lesen wir Jesaja 52, Vers 13, wo der leidende Knecht beschrieben wird, zuerst in seiner Herrlichkeit. Der Triumph wird zuerst vorgestellt. Liest du es, Sven? 52, Vers 13,
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Schön. Also, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Das Wort einsichtig handeln ist hebräisch Hiskil. Und das hat drei Bedeutungen. Einsichtig sein. Einsichtig handeln und einsichtig machen. Und der Herr Jesus hat das vollkommen ausgelebt. Er ist in seinem ganzen Leben, in seinem Denken und Wirken, ist er von der Weisheit Gottes gekennzeichnet. Einsichtig sein. Aber er hat nicht nur einfach das Wissen gehabt über das Wort Gottes, nicht wahr? Die Lehre Israels in Lukas 2, als der Zwölfjährige im Tempel war, die waren überwältigt. Was der Zwölfjährige wusste, sodass sie, die Lehrer Israels, ihn befragten, das hat man nie gemacht. An den Festtagen durften die Leute auf dem Chel, auf dieser Terrasse, vor dem inneren Vorhof, gegen Süden, da durfte man sie fragen, befragen. Aber die haben nicht das Volk befragt. Und die waren so überwältigt von dem Wissen von diesem Zwölfjährigen aus Nazareth, dass sie begannen, ihn zu befragen. Also, der Herr Jesus wusste aber nicht nur viel, sondern er hat es auch umgesetzt. Einsichtig handeln und er hat diese Belehrung auch weitergegeben. Und wohl denen, die offene Herzen hatten, wie die Jünger, die sich wirklich bekehrt haben, die hat er weise gemacht. Und nun ist eigentlich das muss uns vor Augen stehen, wenn es hier heißt, ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, also nicht kriegen. Sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig. Der Herr Jesus ist das vollkommene Vorbild für einen jeden Gläubigen. Er, der Eved Adonai, der Knecht des Herrn, soll von uns Gläubigen nachgeahmt werden. Wir sollen seine Nachahmer sein. Und eben so handeln, wie er mit den Menschen gesprochen hat. Und da können wir so viel praktisch lernen aus den Evangelien. Wie der Herr Jesus in jeder Situation wieder anders gesprochen hat, aber immer genau den Menschen und den Leuten angemessen, mit denen er redete. Und dann gehen wir aber weiter in Vers 25, 2. Timotheus 2, 25. Der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also das Ziel ist, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben und das mit solchen besprechen, die eben eigentlich der Bibel widerstehen, das sind die Widersacher, dann immer mit dem Wunsch, mit der Absicht, dass sie vielleicht dadurch doch noch für die Wahrheit gewonnen werden können. Also aber da muss Gott ihnen Buße geben zur Erkenntnis der Wahrheit. Und dann, was soll das weiter bewirken? Können wir das kurz zusammentragen?
Dass sie wieder nüchtern
werden. Ja, nüchtern werden. Also, dann waren sie als Widersacher, wenn sie nicht nüchtern waren, was waren sie?
Unnüchtern.
Ja. Betäubt, ja. Betrunken, besoffen. Ja.
Gefangen.
Und das Zweite, gefangen im Fallstrick. Zwei Dinge.
Ich war gefangen für den Willen Satans.
Ja, wir kommen gerade noch auf diesen Punkt mit dieser Gefangenschaft. Aber ich möchte noch dazu nehmen, 2. Timotheus 4, Vers 5. Dort haben wir diesen Befehl für die Gläubigen, dass sie nüchtern sein sollen. Also gerade im Kontrast, die Widersacher sind unnüchtern. Liest du 4, Vers 5 in 2. Timotheus?
Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst.
Nun, Timotheus hatte kein Problem mit Alkohol. Er hatte sogar beschlossen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Und zwar nicht, weil das biblisch nicht erlaubt wäre, aber weil er sah, wie viel Elend dadurch entstand. Aber wir haben gesehen bei der Betrachtung von 1. Timotheus 5, dass Paulus ihm sagte, er soll trotzdem ein bisschen Wein nehmen. Und das war in der alten Welt vor 2000 Jahren im Römischen Reich im Mittelmeerraum üblich. Man hat das Trinkwasser, weil es eben nicht diese Sauberkeitsqualität hatte wie bei uns, hat man gemischt mit Wein. Man hat übrigens normalerweise nicht Wein pur getrunken, wie das heute gemacht wird, sondern immer verdünnt. Und eben zur Desinfektion. Und Paulus sagt eben, um deines schwachen Magens willen, deines häufigen Unwohlseins willen, nimm auch ein bisschen Wein. Also, das war kein Problem bei ihm. Und trotzdem sagt er, du aber sei nüchtern in allem. Das Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament erklärt nüchtern, nepho, als frei sein von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis oder Verwirrung, Exaltiertheit. Also, das sind ganz aktuelle Dinge heute in der Christenheit. Und hier wird gesagt, eben das Gespräch mit dem Widersacher, mit den Widersachern, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und wenn man immer denkt, wie viel Geduld Gott mit uns hatte, dann haben wir auch viel mehr Geduld mit anderen. Und das hilft dann eben so zu sein, wie es hier heißt, milde, duldsam, Sanftmut und eben lehrfähig, das haben wir damals schon gesehen bei der Betrachtung von 2 Vers 14, das bedeutet, die Dinge begründen, nicht einfach etwas behaupten. So ist es. Und das haben wir schon immer so gemacht und das haben wir schon immer so gehört, sondern begründen mit der Schrift. Und das hilft dann, dass eben jemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, zur Buße, wieder nüchtern wird und dann eben, wie Sven gesagt hat, aus dem Fallstrick des Teufels. Und jetzt haben wir ein Textproblem. Man kann in den Kommentaren lesen, viel Unruhe. Und zwar, weil es ein bisschen schwierig ist, wie der Text zu verstehen ist, aus folgendem Grund. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. Die Fußnote der Elberfelder erklärt wörtlich, für jenes Willen. Und die Übersetzer haben dann noch erklärt, in Klammer, bezieht sich wahrscheinlich auf Gott, siehe Vers 25. Ja, es ist so, es geht um den Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, ihm bezieht sich auf Teufel, aber dann für seinen Willen, eben wörtlich für jenes Willen, das ist das Hinweiswort auf das, was weiter weg ist, also nicht das Näherliegende, sondern das Fernerliegende. Und darum ist es eben, das Nähere wäre Teufel, das Fernere wäre Gott. Und das ist effektiv der Sinn. Aber dann stolpert man, wie geht das? Dass sie nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen, also für Gottes Willen. Es geht nicht auf, nicht wahr? Es geht ganz einfach auf mit einer kleinen Klammer. Nicht wahr? Im Altgriechischen, die Bibelschreiber, die haben keine Punkte gesetzt und keine Klammern gesetzt. Man muss selber entdecken, wo ist ein eingefügter Gedanke. Und hier merkt man stolpert. Wie soll das gehen? Einfach so. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Und dann in Klammer, die von ihm gefangen sind. Das ist einfach eine Erklärung. Die eben im Fallstrick des Teufels drin stecken, die sind von ihm gefangen. Und dann, Klammer geschlossen, also die von ihm gefangen sind, zwischen Klammern, und dann für seinen Willen, Das bezieht sich, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, für jenes Willen, also für den Willen Gottes. Also sie kommen aus dieser Umnebelung der Gedanken, das bedeutet eben nicht nüchtern sein. Dass sie aus dieser Umnebelung der Gedanken, dieser Unklarheit der Gedanken, dieser Verwischtheit der Gedanken rauskommen, aus dem Fallstrick, wo sie irgendwie einfach festgehalten werden, loskommen, um den Willen Gottes zu tun. Und dann kommt Kapitel 3. Und das ist jetzt eben sehr wichtig, dass man den Übergang sieht. Die Kapiteleinteilung kommt ja erst aus dem Mittelalter. Und sie ist nützlich, weil man sich so schnell verständigen kann und orientieren kann in der Bibel. Aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht nur in Kapiteln denken, sondern den Übergang von einem Kapitel zum anderen beachten. Jetzt kommt dieses Thema der letzten Tage der Christenheit. Liest du, Sven, mal bis Vers 9.
Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen, von mancherlei Begierden getrieben werden, die allezeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens, aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde.
Danke. Also das Erste, was wir sehen müssen, hier haben wir einen von diesen fast 40 Befehlen im Brief. Wie heißt der Befehl? Wisse. Ja, wisse. Das ist nicht eine Option, sondern ein Befehl. Also, was befiehlt der Apostel hier? Mit anderen Worten gesagt.
Es geht nicht ohne Belehrung.
Ja, und aber wenn er sagt, dies aber wisse, was befiehlt er da?
Er befiehlt, dass wir das uns immer in den Gedanken halten müssen.
Und zwar was?
Dass in den letzten Tagen schwierige Zeiten.
Ja, also wir müssen uns im Klaren sein, was die Bibel über die Endzeit sagt. Und das ist natürlich brisant, weil in ganz vielen Gemeinden heute in der Christenheit wird gesagt, das mit Endzeit, das kann man vergessen. Und Endzeit ist sowieso seit 2000 Jahren. Seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Und wenn dann Leute sagen, heute sind wir in Endzeit, Jesus Christus kommt bald wieder, kann man vergessen. Und dann verschläft man unsere Zeit. Und wir werden jetzt gleich sehen, was hier beschrieben wird, beschreibt ihr genau unsere Zeit, die letzten Tage der Christenheit vor der Wiederkunft des Herrn. Aber es ist ein Befehl, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Die Endzeit wird ja bezeichnet in der Bibel mit verschiedenen Ausdrücken, die deckungsgleich sind oder überschneidend. Was zum Beispiel kann in der Bibel auch noch Endzeit bedeuten? Die letzte Stunde, 1. Johannes 2, Vers 18, oder?
Die letzte Zeit,
Judasbrief am Ende, genau. Dann weiter.
Die letzten Tage.
Das ist hier, genau. 2. Timotheus 3, 1. Dies wisst ihr, das in den letzten Tagen. Und weiter.
Am Ende der Tage.
Am Ende der Tage, in Daniel, genau. Und auch am Ende der Jahre. Hesekiel 38, 8. Das sind verschiedene Ausdrücke, die bezeichnen das Ende von dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seinem zweiten Kommen als König der Welt. Also die Abschlussphase von dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Messias als leidender Messias, Jesaja 53, und seinem Kommen als herrschender Messias, Zacharja 14, wenn er kommt auf dem Ölberg als König. Das ist die Zwischenzeit und der Schluss dieser Zwischenzeit, das sind die letzten Tage am Ende der Jahre. Und das ist übrigens in der Bibel immer die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt aus aller Welt. Wo kann man das ganz klar zeigen? Die Endzeit ist wie?
5. Mose
28. Ja, aber dort hast du die Zerstreuung des jüdischen Volkes. Aber die Heimkehr, und zwar ausdrücklich in der Endzeit.
Hesekiel
38. Dort geht es um den noch zukünftigen Angriff von Russland auf Israel. Rosh wird Russland genannt, im äußersten Norden von Israel aus gesehen. Und wirklich, das Land im äußersten Norden von Israel ist Russland. Und da wird Russland angesprochen, das kommen wird und Israel angreifen wird. Liest du, Sven, Hesekiel 38, 8.
Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt.
Ja, also da sieht man, am Ende der Jahre, ein anderer Ausdruck für Endzeit. Das Land ist vom Krieg, vom früheren Krieg, wiederhergestellt. Das Land Israel wurde in den vergangenen 2000 Jahren eine Wüste. Und heute ist es wiederhergestellt worden, 240 Millionen Bäume wurden gepflanzt, eine moderne Landwirtschaft wurde aufgebaut, die richtig Freude macht. Und dann heißt es, dass aus vielen Völkern gesammelt ist. Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern sind heimgekehrt. Aus vielen Völkern gesammelt ist. Auf die Berge Israels. Wo sind hauptsächlich die Berge Israels?
Westjordanland.
Ja, das sogenannte besetzte Westjordanland. Also Judäa, Samaria. Und das wurde 1967 im Sechstagekrieg erobert. Und dann wurden Siedlungen auf den Bergen Israels aufgebaut. Auf die Berge Israels. Hunderttausende, die jetzt dort wohnen. Und dann wird gesagt, die beständig öde waren, verödet waren. Ja, 2000 Jahre Verwüstung des Landes. Und jetzt lebt es wieder auf. Und nochmal wird gesagt, und es ist herausgeführt aus den Völkern. Ja, und jetzt könnte jemand sagen, ja gut, aber hier steht am Ende der Jahre. Wie willst du mir wirklich beweisen, dass das das Gleiche ist wie am Ende der Tage? Nun, dann schauen wir mal in Vers 16. Im gleichen Kapitel. Liest du, Sven?
Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde gegen mein Land, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige.
Danke. Also, da sehen wir ein anderer Ausdruck für die Endzeit, am Ende der Tage, wird parallel gebraucht mit am Ende der Jahre. Das sind die letzten Tage. Und wir sehen, genau in dieser Zeit leben wir. Seit 1882 bis heute sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt. Das sind die letzten Tage und Paulus sagt, das werden schwere Zeiten sein. Wir gehen zurück zu 2. Timotheus 3, Vers 1. Und das Wort schwere Zeiten, die Fußnote der Elberfelder erklärt, oder gefahrvolle Zeiten. Es ist das Wort Chalepos auf Griechisch. Und das kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Und es bedeutet weiter, also schwere Zeiten oder schwer zu behandeln, schwierig, schwierige Zeiten, schwer zu ertragen, schmerzhaft, dann schmerzlich, rau, wütend, gefährlich. Und eben dieses Wort kommt noch einmal vor und wird übersetzt mit, Gavin, dir steht es zuvorderst. Wütend, Matthäus 8. Es geht um die zwei Gadarener. Wenn man über den See Genezareth blickt, zu den Golanhöhen, und die untere Hälfte nach Süden, das ist der Ort von Gadara. Dort waren diese Besessenen, lebten in den Klüften, also in den Grabklüften, fühlten sich im Friedhof am wohlsten, merkt man, wie krank. Und da lesen wir Matthäus 8, wie sie da dem Herrn begegnen, mit großer Wut. Liest du es, wenn, Verse 28, 29 in Matthäus 8.
Und als er erst das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gergesener, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend, sodass niemand auf jenem Weg vorbeizugehen vermochte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen?
Ja, also sehr wütend, das ist Chalepos. Das bezeichnet, ich war von dem Besessenen, wird ja gesagt, da sei eine ganze Legion in einem von diesen beiden drin gewesen. Eine Legion, das wären 6.000. 6.000 Dämonen, die ihn wirklich gebunden hatten. Er war nicht mehr bei Vernunft, weil wir lesen dann nach der Heilung in Lukas 8, dass er wieder vernünftig wurde. Er war unbekleidet. Also auch jegliches sittliches Gefühl wird durch Dämonen geht das verloren. Und der Herr wirkt sittliches Gefühl, wenn man sich bekehrt. Aber das war alles nicht mehr da. Und dann auch selbstzerstörerisch war, hat sich selber verletzt. Also sehr wütend. Und so bezeichnet dieses Wort Chalepos im Neuen Testament Wut von Dämonen. Und hier sagt der Apostel Paulus, in den letzten Tagen wütende Zeiten. Also wo eine, kann man sagen, das Dämonische sich noch mehr entfaltet als früher. Und dann wird erklärt, wie die Menschen sein werden. Und zwar hat jemand durchgezählt, wie viele Punkte, wie viele Kennzeichen. Denn die Menschen werden, es beginnt mit selbstsüchtig und so weiter. Hat jemand ausgezählt? 19, ja. Eine Primzahl. Kann man darauf achten. Auch anderswo, wenn solche Listen sind, so negative Listen, wird es einem nicht verwundern, wenn man wieder eine Primzahl findet. Ja, das Erste ist selbstsüchtig, ganz wörtlich im Griechischen, selbstliebend. Ja, wir sehen, das ist eine Zeit, wo Liebe eine große Rolle spielt. Selbstliebe und zweitens Geldliebe. Und im Griechischen ist also wirklich das Wort Liebe drin. Selbstsüchtig, selbstliebend. Geldliebend. In der Trendforschung, das ist ja wichtig für Marketing und so, da unterscheidet man Trends und Megatrends. Die Firmen müssen ja wissen, was so die Trends sein werden, sagen wir, in einem Jahr. um schon jetzt die Produktion vorzubereiten, um das bringen zu können, was man in einem Jahr so trendmäßig möchte. Wahnsinn. Und man sagt, ein Megatrend der heutigen Zeit ist Selbstverliebtheit. Genau. Und das ist Nummer eins hier in der Liste. Und das geht bis in die Gemeinden hinein, wo man dann sagt, ja, in der Seelsorge, du musst dich lernen, selber zu lieben. Und biblische Begründung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, 3. Mose 18, Vers 5. Ja, das heißt ja, der Maßstab ist ja die Liebe zu dir selber. Aber wenn du dich selber nicht liebst, dann musst du zuerst mal lernen, dich selber zu lieben. Richtig. Lieben und dann erst kann man die anderen lieben. Aber es ist eine völlige Verdrehung. Niemand von uns muss lernen, sich selber zu lieben. Das ist ja eher unser Problem. Aber es ist der Maßstab, eben nicht immer nur an sich zu denken, sondern der Nächste, der die Hilfe braucht, dass man sich für ihn voll einsetzt. Also wir müssen nicht lernen, dann kann doch jemand sagen, ja, aber es gibt Leute, die hassen sich selber. Die hassen sich. Aber wenn man das genauer anschaut, ist es eigentlich eine Selbstliebe. Weil sie hassen ihre Nase, weil sie denken, ich möchte eigentlich anders aussehen. Aber das ist eine versteckte Selbstliebe, dass man nicht akzeptiert, wie der Schöpfer uns gemacht hat. Aber es ist nicht wirklich ein Selbsthass, sondern es ist eigentlich eine Selbstliebe, die sich aber ebenso zerstörerisch äußern kann. Ja, also das zu selbstsüchtig und dann geldliebend. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg im Westen ein Wirtschaftswunder erlebt. Und nicht nur Deutschland. Eben der Westen ganz allgemein. Und ein Wohlstand ist entstanden. Unglaublich. Das hat man in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie erlebt, dass so breite Bevölkerungsschichten einen solchen Wohlstand, Luxus und solche Kaufkraft hatten wie jetzt. Und das hat nicht dazu geführt, dass man einfach so schlicht dankbar ist, dass es uns so gut gehen darf. Ja, ich habe die ganze Entwicklung miterlebt von der Armut nach dem Krieg. Ja, und da waren viele arm und konnten sich kein Auto leisten und ja, das wäre schon etwas Besonderes gewesen und noch vieles anderes auch nicht. Und dann, wie der Wohlstand ständig zugenommen hat. Und die Frage ist, wie sind wir damit umgegangen? Aber wir sehen, gesamtgesellschaftlich hat das die Liebe zum Geld noch mehr gefördert. Dass es ein Kennzeichen ist unserer Gesellschaft. Und das ist dann oft auch verbunden mit prahlerisch. Und dann hochmütig, man kann auch übersetzen arrogant, Lästerer. Wenn man denkt, was heute unter Kunst läuft, Theater, Film, Musical, Songs und so weiter. Und was da möglich ist heute, um das Christentum zu verspotten, die Bibel lächerlich zu machen, Gott lächerlich zu machen, das ist unglaublich. Und wir hatten ja schon früher Gesetze, die Gotteslästerung verbieten, aber das wird nicht mehr umgesetzt. Und ist so auch ein Kennzeichen unserer Zeit, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Wenn man denkt, ab der 68er Studentenrevolution, da wurde gefordert, Autoritäten soll man abschaffen. Wir erheben uns gegen das Establishment. Und da hat es immer mehr in unserer Gesellschaft zugenommen, dass man eben Autoritäten, Vorgesetzte, Lehrer nicht mehr achtet. Und man hat ganz massiv die antiautoritäre Erziehung propagiert. Man sagt, die kleinen Kinder, die wissen selber, was sie wollen, und die sollen ins Bett gehen, wenn sie wollen, und die sollen selber wählen, das sollen nicht die Eltern ihnen. Und ein Jahr später haben wir gemerkt, was daraus geworden ist. Solche Flegel in der Schule, wo die Lehrer echt Mühe haben, bis sie zum Burnout kommen. Alles Folge dieser Laissez-faire-Erziehung, also den Eltern ungehorsam. Auch ein typisches Kennzeichen unserer Zeit. Und dann Undankbarkeit, muss ich auch nicht sehr kommentieren, das weiß man. Unheilig, das Wort bedeutet auch gottlos, respektlos, greuelvoll, ohne natürliche Liebe. Das ist ein Wort auf Griechisch. A storge. A heißt nicht. Storge ist ein spezielles Wort auf Griechisch für Liebe. Es gibt ja verschiedene Wörter für Liebe. Aber Storge meint besonders Liebe von Eltern zu Kindern. Und auch von Kindern zu Eltern. Und wenn man daran denkt, dass seit den 60er Jahren in unserer Gesellschaft gefordert wurde das Recht der Frau auf Abtreibung. Und nach UNO-Angaben auf ihrer Homepage werden heute jährlich weltweit über 40 Millionen Babys abgetrieben. Wie ist das möglich? Und dass, wenn Menschen in unserer Gesellschaft sich für das Leben einsetzen, werden die noch angegangen und auch öffentlich diskreditiert. Wie ist das möglich? Das ist das Phänomen ohne natürliche Liebe, dass da innerlich etwas kaputt gegangen ist. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam. Die 68er Vordenker, die haben gesagt, es gibt keine moralischen Schranken, man kann alles ausleben, wie man will. Die Sexualität ist nicht auf die Ehe beschränkt. Und jetzt haben wir das Resultat. Unenthaltsam, grausam, oder man kann auch übersetzen brutal, gewalttätig. Das ist das steigende Gewaltproblem in der Gesellschaft. Das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen. Das kann man auch übersetzen mit roh oder wild. Und man sieht auch eine zunehmende Verrohung der Jugend. Ein großer Teil der Jugend, die wirklich verrohen. Und weiter aufgeblasen und schließlich mehr das Vergnügen liebend als Gott. Eine solche Sucht nach Unterhaltung und Vergnügen am Wochenende, das hat man, wenn man die Geschichte zurückverfolgt, 1000 Jahre, 2000 Jahre, das hat man in der breiten Bevölkerung, bei den Reichen, natürlich auch im alten Römischen Reich, aber es geht um die breite Bevölkerung, die nur lebt für das Wochenende, und zwar um da mit Disco und was es auch immer ist, das Vergnügen zu erleben. Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Und dann wird aber noch hinzugefügt, eine Form der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit oder der Religiosität, kann man da sagen, haben, deren Kraft aber verleugnen. Es ist doch immer noch ein bedeutender Teil in unserer Gesellschaft, der sagt, wir sind Christen. Ja, wir gehören zur Kirche. Aber das hat in ihrem Leben überhaupt keine Bedeutung. Es ist eine reine Etikette, also die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Es hat für sie keinen wirklichen inneren Wert. Und dann sagt der Apostel Paulus, und von diesen wende dich weg. Also lass dich nicht anstecken, distanziere dich von diesem Lebensstil. Jetzt könnte jemand sagen, oh, aber diese Dinge gab es ja schon längst, auch in der Antike. Also diese Argumentation gibt es. Da sagt man, das hat doch mit Prophetie gar nichts zu tun. Das ist ja gar nichts Besonderes. Diese Klagen, dass die Jugend aufsässig ist und nicht mehr auf die Eltern hört, das findet man schon längst, zum Beispiel bei Solon, ein griechischer Autor, im alten Griechenland. Das ist ja gar nichts Neues. Was kann man dazu sagen? Einerseits mal die breite Masse, aber dort mit dem Ungehorsam war es auch so, die breite Masse. Jetzt bei, wie das bei Solon beklagt wird. Ja?
Hier wird die Christenheit beschrieben.
Ah, nicht wahr? Wir haben doch letztes Mal durchgenommen, in einem großen Haus sind nicht nur eben Gefäße zur Ehre, sondern Gefäße zur Unehre. Wir haben gesehen, da wird die Christenheit beschrieben als ein großes Haus, wo Gläubige und Ungläubige vermischt sind. Es geht hier um die Christenheit. Und es ist tatsächlich so, ich habe das ausgezählt, acht Ausdrücke aus diesen 19 hier findet man auch in Römer 1. Und dort in Römer 1 beschreibt Paulus die heidnische griechisch-römische Welt. Wir können das ganz kurz aufschlagen, um zu sehen, wovon ich rede, was ich genau meine. Römer 1. Da wird ja ab Vers 18 wird die Welt der Völker angesprochen, die keine Bibel haben. Und einfach von Gott das Zeugnis der Schöpfung bekommen haben. Und es wird gesagt, die haben sich aber von dem Schöpfer abgewandt und wollten mit ihm nichts zu tun haben und haben vielmehr die Natur angebetet und verehrt. Und jetzt können wir mal kurz lesen, Vers 28 von Römer 1.
Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil kennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun.
Ja, und jetzt sieht man, dass unter dieser, in dieser Liste ist enthalten Gewalttäter, das entspricht ja auch diesem Brutalsein, das wir vorhin gehabt haben, Verleumder noch zuvor, dann Hochmütige, Prahler, wir hatten prahlerisch, und dann den Eltern Ungehorsame und Unverständige und auch weiter in Vers 31 ohne natürliche Liebe. Es ist nochmals dieses Wort Storge. Ja, der Apostel Paulus sagt, das war ja damals so. Und wie kann er sagen, in der Endzeit wird das so sein? Ja, der Punkt ist der, das Christentum, das Evangelium, hat Europa erreicht ab dem ersten Jahrhundert. Und Europa wurde in den weiteren Jahrhunderten geformt und verändert. Also auch gesellschaftlich. Auch die Werte wurden verändert. Man hat zum Beispiel eingeführt, dass in Gefängnissen Männer und Frauen getrennt werden. Das war bei den Römern zusammen. Und ich muss nicht erklären, was für ein Horror das war. Aber durch das Christentum kam, nein, das trennen wir. Oder es wurde plötzlich verboten, man darf kleine Kinder nicht mehr abtreiben. Und man darf sie auch nicht mehr aussetzen. Und man hat begonnen, Spitäler einzurichten. Das kannten die Alten darüber nicht. Und man hat begonnen, Altenheime einzurichten, Blindenheime. Und man hat sich der armen Leute angenommen. Das hat alles das Christentum bewirkt und so Europa geformt und verändert. Wenn man denkt, die alten Germanen, das waren wirklich wilde Kerle. Die haben noch eben Bier aus den Schädeln ihrer Feinde getrunken. Und das macht man heute in Deutschland nicht mehr. Also es ist schon etwas geschehen im Laufe von 2000 Jahren. Man könnte noch viel, viel, viel mehr. Ich habe mal einen Vortrag gemacht auf dem Internet, wie Europa, wie das Christentum Europa formte und veränderte. Und das Christentum hat enormes rein gesellschaftlich verändert, obwohl das ja nicht unsere Kernaufgabe war, die Welt zu verbessern. Aber die Verkündigung des Evangeliums hat Nebeneffekte gehabt, die ganz enorm sind. Aber jetzt sagt der Apostel Paulus, in den letzten Tagen wird das so sein, dass es einen Rückfall gibt in das alte Heidentum. Und das hängt damit zusammen, weil 2. Thessalonicher 2 ja sagt, dass in der Endzeit der große Abfall vom Christentum stattfinden würde, der dann schließlich zum Kommen des Antichristen führen wird. Der Abfall und dann kommt der Mensch der Sünde als Höhepunkt dieses Abfalls. Und dieser Abfall ist ja ganz besonders in Europa und in Nordamerika im Gang seit der 68er Revolution. Da haben die breiten Massen sich bewusst vom Christentum begonnen loszulösen. Vielleicht noch Mitglied, aber nur eine Form der Frömmigkeit, der Religiosität, deren Kraft wird verleugnet. Hat alles keine Bedeutung mehr. Und so sind diese Dinge eben wieder richtig aufgelebt in der breiten Masse, wie sie da beschrieben werden. Das ist also der Punkt. Hier geht es um die letzten Tage der Christenheit. Ja, Samuel? Also wenn ich benutze den Ausdruck Christenheit, dann meine ich eigentlich nominell alles, was sich christlich nennt. Da sind also alle Kirchen drin und natürlich, ja, auch die Freikirchen gehören zur Christenheit in diesem Sinn, ja? Gut, jetzt ist es so, weltweit in vielen Gemeinden, die versuchen, bibeltreu zu sein, da trifft das ja noch nicht zu. Aber da kannst du auch nicht sagen, dass die einfach eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Aber es ist eine ganz kleine Minorität in der Christenheit. Die große Masse der Christenheit entspricht diesem Bild. Und wenn man eben in einer bibeltreuen Gemeinde ist, dann muss man eben darauf achten, dass diese Dinge eben nicht in unser Leben hineinkommen. Und sie drängen, die bleiben nicht vor der Türe stehen. Das ist wirklich so. Und darum auch dieser Aufruf, und von diesen wende dich weg. Und jetzt noch eine Erklärung, die wichtig ist. Es wird ja oft behauptet, eben von denen, die das prophetische Wort ablehnen, Endzeit heute. Nein, Endzeit ist, seit Jesus Christus gekommen ist. Bitte, lesen wir nochmals Vers 1. Sven?
3:1.
3 Vers 1, ja.
Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein.
Danke, und so weiter. Ja. Das Ganze ist doch in Futur geschrieben, Zukunft. Paulus sagt nicht, dies wisse, dass jetzt in den letzten Tagen schwere Zeiten sind, sondern er sagt, für die Zukunft, das wird kommen. Also war damals, als Paulus im Jahr etwa 67, den zweiten Timotheusbrief aus der Todeszelle in Rom schrieb, war noch nicht Endzeit. Aber er sagt Timotheus, wie das in der Endzeit sein wird. Also ist damit das Argument widerlegt. Ja? Also du denkst, dass manche sagen, ab dem Jahr 70 sei die Endzeit. Es ist aber eher so, die Präteristen, also Präterist heißt ja einer, der an die Vergangenheit glaubt. Die Präteristen sind die, die sagen, alle Prophetie, zum Beispiel Ölbergrede, Matthäus 24, die Offenbarung, das habe sich alles erfüllt bis zum Jahr 70. Die sagen eigentlich, bis zum Jahr 70 war Endzeit und da hat sich das alles erfüllt. Die sagen nicht, jetzt ab dem Jahr 70 sei dann die Endzeit, sondern sie sagen, es ist alles erfüllt, Endzeit war damals. Aber das hat sich nicht erfüllt. Und im Jahr 67 sagt der Apostel Paulus immer noch, das ist zukünftig. Und natürlich, jetzt kann natürlich einer kommen plötzlich, ja, aber lesen wir mal Hebräer 1. Gut, schlagen wir auf Hebräer 1. Ja, dort wird doch ganz klar, dass mit dem Kommen von Jesus Christus hat die Endzeit begonnen. Liest du, Sven, Hebräer 1 und 2. 2a.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn.
Danke. Also, da heißt es doch, am Ende der Tage, ist ein Ausdruck für Endzeit. Hatten wir in Hesekiel, am Ende der Tage. Und Gott hat also am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Also, mit dem Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren, da hat die Endzeit begonnen. Was müssen wir da machen? Genau lesen ist immer wieder der Schlüssel. Es heißt nämlich nicht am Ende der Tage, sondern am Ende dieser Tage. Und welche Tage sind gemeint, diese Tage? Nun, das Alte Testament wird so umschrieben. Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Das Alte Testament ist die Zeit, in der Gott vielfältig, also zu ganz, ganz vielen, vielen Gelegenheiten hat er durch die Propheten gesprochen. Auf vielerlei Weise, durch Träume, durch Psalmen, durch prophetische Auditionen, dass jemand die Stimme Gottes gehört hat und so weiter, also auf ganz viele verschiedene Arten und durch Gleichnisse und so weiter, hat er ehemals zu den Vätern geredet in den Propheten. Und jetzt am Ende dieser Tage, wo Gott durch die Propheten im Alten Testament gesprochen hat, hat er durch den Sohn gesprochen. Das heißt also, der Herr Jesus ist gekommen und hat das Alte Testament abgeschlossen. Also er ist, kann man sagen, die Endzeit, in der Endzeit des Alten Testaments gekommen. Aber wenn die Propheten sprechen über in den letzten Tagen, am Ende der Jahre, dann sprechen sie immer von dieser Epoche, wenn der Messias als König kommen wird. Zukünftig. Also am Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und darum ist eben 2. Timotheus 3 zukünftig. Also am Ende der Zeit. Am Ende der Tage wird das einmal so sein. Aber es ist noch nicht damals gewesen. Und dann Vers 6, liest du nochmals, Sven.
Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen von mancherlei Begierden getrieben werden, die allezeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können.
Genau. Was bedeutet das? Da war eine Familie, gerade zusammen am Tisch, und die haben nach dem Essen haben die miteinander die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Und dann hat es geklingelt an der Tür. Der Vater geht, öffnet die Türe, und da stehen zwei Leute vor der Tür. Und er sagt: Oh, von Ihnen haben wir gerade jetzt gelesen. Denn aus dieser Christenheit, die von Gott und seinem Wort weggekommen ist. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, die mit Sünden beladen von mancherlei Begierden getrieben werden, die alle Zeit lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist die typische Technik von Sekten wie Zeugen Jehovas und Mormonen. Die gehen von Haus zu Haus. Und es fällt auch auf, dass sie gerne dann kommen, wenn der Ehemann weg ist. Und dann schlagen sie zu bei der Ehefrau, und die beginnt dann, ihre Kurse mitzumachen und so weiter. Und die lernen und lernen, und die lesen Wachturm und erwachet, Wachturm und erwachet, und erwachen nicht. Aber gerade jetzt so in der Corona-Zeit, das war eine fantastische Zeit. Also, das habe ich früher nie erlebt. Wie jetzt, wie viele Zeugen Jehovas jetzt rausgekommen sind und Rückmeldungen gaben. Wir haben in der Zeit, als wir keine Zusammenkünfte mehr hatten im Königreichssaal, haben wir begonnen, Livestream anzuhören, und plötzlich wurde klar, Jesus Christus ist Gott. Und gerade vor kurzem habe ich gelesen, eine Frau, die hat da Zeugnis gegeben und gesagt, und dann habe ich das meinem Mann gesagt und überhaupt der Familie, und die sind alle auch zum Glauben gekommen. Ja, aber für die große Masse gilt weiter, sie lernen und lernen und lernen, und sie kommen niemals zur Erkenntnis der Wahrheit. Also dieses Phänomen, wie diese Sekten der Zeugen Jehovas und der Mormonen, das hat begonnen ab dem 19. Jahrhundert und durch das ganze 20. Jahrhundert, entspricht genau dieser Zeit, seit das jüdische Volk heimkehrt ins Land der Väter. Und dann wird weiter gesagt, liest du noch nochmals Verse 8 und 9.
Sven? In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde.
Danke. Jannes und Jambres, wer ist das? Wenn man mit der Konkordanz durchs Alte Testament geht, man findet keinen Jannes und keinen Jambres. Wer war das?
Zauberer vom Pharao.
Ja, aber wie will man das begründen? Weil die werden ja nicht Jannes und Jambres genannt. Wie? Ja, in jeder Rabbinerbibel. Mikraot Gelot genannt. Da haben wir nicht nur den hebräischen Text, sondern daneben auch die aramäischen Übersetzungen und dann die mittelalterlichen Bibelkommentare. Und im Targum zu 2. Mose, wo es geht ja um die 10 Plagen über Ägypten, da werden die Zauber des Pharao, die werden eben mit Namen genannt. Und darum ist klar, Jannes und Jambres. Das entspricht genau dem, was eben in der jüdischen Literatur neben der Bibel überliefert wurde und im Targum erhalten ist. Und der Apostel Paulus hat das eben hier genannt, weil das historisch richtig ist. Übrigens, Jannes heißt Übervorteiler, Betrüger. Und Jambres heißt Widersacher. Und was haben diese 2 gemacht. Sie haben die Wunder Gottes imitiert. Wasser in Blut verwandeln, das konnten sie auch. Frösche vermehren, das konnten sie auch. Aber als sie dann aus Staub, Stechmücken oder Insekten, Kinim ist am besten übersetzt mit Läuse, nicht Stechmücken, haben sie das versucht und sie konnten es nicht. Und sie sagten, das ist Gottes Finger. Also, sie haben aber trotzdem eben Wunder Gottes nachahmen können und damit haben sie Verwirrung betrieben. Also der Apostel Paulus macht klar, dass in der Endzeit werden Wunder Gottes imitiert werden. Und das bringt Verwirrung. Sie widerstehen der Wahrheit. Und der Jesus sagt ja in Bezug auf die Endzeit, in Matthäus 24, da geht es ja um die letzten Tage, das Ende des Zeitalters, Matthäus 24, Vers 11. Liest du, Sven, Matthäus 24, Vers 11?
Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen.
Ja, und dann Vers 24.
Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Ja, also der Herr sagt wirklich voraus, in der Endzeit, eines dieser Kennzeichen wird sein, große Zeichen und Wunder. Und so konnte man wissen, in der Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehren wird, da wird es zu Wellen von großen Zeichen und Wundern kommen. Der Jesus nennt ja diese Zeichen, diese über 25 Zeichen, die er erwähnt, nennt er Wehen. In Matthäus 24, 8. Und Wehen kommen ja nicht einmal, sondern sie wiederholen sich zyklisch und sogar in der Tendenz zunehmend an Intensität. Und wenn man bedenkt, dass Juden begannen heimzukehren ins Land der Väter 1882, 83 und dann hat Papst Leo gerade am Ende des 19. Jahrhunderts hat er ganz speziell gebittet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Unerhört. Pfingsten ist geschehen. Und der Heilige Geist ist nicht weggegangen. Wie kann man beten, dass der Heilige Geist nochmals ausgegossen wird? Das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes. Man sagt, er ist gar nicht da und wirkt gar nicht. Hat er gemacht. Und dann, 1901, war dieser Ausbruch mit Zungenreden in der Topeka Bibelschule in Kansas. Und dann ein bisschen verschoben, 1906 kam es zu diesem riesigen Ausbruch an der Azusa Street in Los Angeles. Und von dort aus ging es in Windeseile über den Atlantik nach Europa und da begann die Pfingstbewegung mit Zeichen und Wundern. Und dann in den 60er Jahren kam die sogenannte charismatische Erneuerungsbewegung, die noch viel intensiver war und noch viel mehr Kirchen erreichte. Und dann ab den 80er Jahren die dritte Welle, Power Evangelism, also die Macht-Evangelisationsbewegung mit Zeichen und Wundern, Toronto-Segen und so weiter. Und dann Voraussagen, im Jahr 2000 wird die größte Erweckung kommen über Europa und Nordamerika. Und da haben wir gesehen, das waren alles falsche Propheten. Aber die haben weitergewirkt. Das hat keine Folgen gehabt im Alten Testament, wenn ein Prophet ein falscher Prophet war. Dann war aus. Aber das ging weiter. Und wenn man denkt, noch kürzlich, als es darum ging, wird Mr. Trump noch einmal gewählt werden, haben führende Propheten in der Bewegung gesagt, Trump wird wieder gewählt werden. Und er wurde nicht gewählt, sondern Mr. Biden. Und da war klar, alles falsche Propheten. Aber die machen, das hat nichts verändert. Ja, und so hat der Herr das also vorausgesagt, das wird so sein. Und Jannes und Jambres stehen da als Symbole für Zeichen und Wunder in der Endzeit, aber es ist zur Verwirrung. Und dann wird aber gesagt, aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Und auch vielen ist das plötzlich klar geworden, wenn ein Paul Kane gehandelt wurde als einer der größten Propheten in der Bewegung und dann wurde offenbar, dass er in ärgster, wirklich schrecklichster Unmoral über Jahre hinweg gelebt hat, wurde klar, das ist alles Betrug gewesen. Und denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde. Und man kann nachlesen, 2. Mose 8, Vers 14, können wir kurz aufschlagen, wo der Unverstand von Jannes und Jambres offenbar wurde. Vers 14, liest du es, wenn?
Und die Wahrsagerpriester taten ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Stechmücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht.
Jawohl, da waren plötzlich die Grenzen offenbar. Und das hätte den Ägyptern die Augen öffnen sollen. Warum können sie das nicht? Es ist genauso wie, da wird von Millionen behauptet, sie können Zungen reden. Wie die Jünger in Apostelgeschichte 2. Und wenn man sie einlädt, sie sollen doch bitte mit Arabern das Evangelium teilen. Keiner kann's. Ja, ich kann nur so etwas Übernatürliches. Ja, aber die haben wirkliche Sprachen gekonnt. Ja, das können wir nicht. Ha? Da wird's offenbar. Aber sie konnten es nicht. Und das kann die Augen öffnen. Und dann weiter, 9 Vers 11.
Und die Wahrsagerpriester vermochten nicht vor Mose zu stehen wegen der Geschwüre, denn die Geschwüre waren an den Wahrsagerpriestern und an allen Ägyptern.
Ja, die wurden selber getroffen von diesen Geschwüren. Und das war für ägyptische Priester ganz, ganz etwas Schlimmes. Weil die Ägypter haben in ihrer Religion extremen, übertriebenen Wert auf absolut reine Haut gelegt. Darum war das eine Katastrophe, als die eben diese Hautausschläge hatten. Und darum haben sie sich verzogen. Und es ist tragisch zu sehen, wenn sogar in dieser Bewegung mit Zeichen und Wundern dann solches geschieht, gerade unter führenden Leuten, die gelehrt haben, der Herr will Krankheit nicht, der Herr heilt Krankheit und so weiter, und dann sterben die an Krebs. Und da müsste man merken, etwas stimmt nicht an der ganzen Sache. Man behauptet, der Gläubige müsse nicht mehr krank sein. Es stimmt nicht. Ja, und so kann es offenbar werden, wie es bei Jannes und Jambres offenbar wurde. Gut, und nächstes Mal würden wir dann weiterfahren mit Kapitel 3, Vers 10.